Vault Sanctum Erythus lag tief unter der Einöde von Kansas, etwa 4,8 Kilometer unter Schotter, Ton und altem Grundgestein. So weit weg von Sonne, Wind und allem, was einmal als Wetter gegolten hatte, dass selbst die Erinnerung daran dumpf klang. Wir nannten es Zuflucht. Doch jeder Schritt über die welligen Stahlböden ließ den Ort eher wie ein Grab wirken. In den Gängen roch es nach kaltem Metall, nach alten Dichtungen und nach dem bitteren, feuchten Atem von Maschinen, die längst nicht mehr für die Ewigkeit gebaut waren. Wir waren 217 Seelen. Die letzten, sagte man, obwohl niemand je sicher sein konnte. Die Anlage bestand aus 7 Ebenen, verbunden durch Laufstege und Treppenschächte, deren Geländer bei jeder Berührung leise schrien. Auf Ebene 3 blubberten Nahrungsbecken, die mehr schwarzen Schimmel als Protein hervorbrachten. Die großen Umwälzventilatoren, die einst frische Luft aus Oberflächenfiltern durch die Tunnel jagen sollten, standen seit Jahrzehnten still. Übrig waren kleinere Ersatzaggregate, die klangen wie keuchende Lungen. Wenn man nachts lauschte, konnte man zählen, wie viele davon im Halbschlaf stecken blieben, um dann wieder anzuspringen. Es waren immer zu wenige. Ich heiße Soren Velrik, Atmosphärentechniker, und mein Reich waren die Schächte, in denen niemand sein wollte. Ich kroch durch Wartungskanäle schmal wie Särge, prüfte CO2-Wäscher, wechselte Filtermatten, die in wenigen Wochen zu nassen, fauligen Zungen wurden, und kalibrierte Sensoren, deren Anzeigen schon lange nicht mehr mit der Wirklichkeit übereinstimmten. Die Zahlen lügen aus Höflichkeit, sagte Draven Lusmark, mein Mentor, der ohne Augenlicht mehr sah als die meisten mit. Er war seit mehr als 6 Jahrzehnten in dieser Welt, ein Mann, der Leitungen ertastete, Pumpen am Boden vibrierend hörte und Wasserqualität erschmeckte, indem er Kondensat mit der Zungenspitze berührte. Die Anlage spricht, pflegte er zu sagen. Du musst nur lernen zu antworten. Es gab Regeln in Erythus. Manche standen in Handbüchern, andere hingen Köpfen fest. Eine Regel lautete, sprich nie von den Verschwundenen. Menschen gingen schlafen und standen nicht wieder auf. Arbeiter verließen die Kantine und kamen nicht am Arbeitsplatz an. Anfangs probierten wir Erklärungen. Herzanfall, Sturz in einen Schacht, Fehltritt am Geländer. Später wurden die Erklärungen leiser, wie Gebete, die niemand mehr glaubte. In den letzten Monaten waren es zu viele geworden, um so zu tun, als handle es sich um Zufälle, und doch wagte kaum jemand, die Zahl auszusprechen. Die Stille, die zurückblieb, war schwer wie feuchter Zement. Dravens Werkstatt lag an der Grenze von Ebene 2, dort, wo der Geräuschpegel der Generatoren nur noch ein fernes Brummen war. Alles hatte seinen Platz. Schlüssel nach Größe sortiert, Kabelrollen zu perfekten Ringen gezähmt, Werkzeuge in Schienen eingerastet, als könnten sie davonlaufen. Wenn ich eintrat, hob er den Kopf, lächelte in die richtige Richtung und sagte, du trittst links einen halben Meter zu hart auf. Der Schuh löst sich. Er hörte so etwas. Er hörte alles. An einem Wartungstag, an dem die Lichter flackerten wie müde Glühwürmchen, kroch ich durch einen Schacht auf Ebene 5, um die Gaszusammensetzung zu messen. Die Anzeige sprang, ohne Vorwarnung, auf einen Sauerstoffwert, der um gut 30% fiel. Kein Alarm, kein Zögern, ein satter Sturz, 5 Sekunden lang, dann Normalwert. Die Leitungen rauschten, als hätten sie die Luft angehalten. Ich prüfte Stecker, Sensor, Spannungen, handelte die Checkliste ab wie eine Litanei. Die Diagnose meldete keine Abweichung. Alles im grünen Bereich, sagte das System. Alles in Ordnung, sagte die Maschine, und sie log aus Höflichkeit. Ich nahm das Messgerät mit zurück. Die Anlage hat geatmet, sagte ich. Draven legte die Hand an die Wand, als lausche er durch Knochen. Nicht die Anlage, murmelte er. Etwas darüber. Ich hielt es für eine Metapher. Wir hatten viele davon, um das Unbegreifliche zu kleiden, doch Draven ließ das Thema nicht los. Heute, sagte er später, habe ich zum ersten Mal seit 18 Jahren die Oberfläche atmen gehört. Er sprach das Wort Oberfläche aus, als wäre es ein fremder Gott, dem man besser nicht in die Augen sah. Auf Ebene 3 scheuerte man zu dieser Zeit fleißig Schimmel von den Beckenrändern. Das Chlor stach in Rachen und Augen. In der Kantine schlürften Menschen Brühe, die nach Blech schmeckte. In den Schlafquartieren surrten die alten Lampen mit dem nächtlichen Mahnton von Insekten, die niemand jemals gesehen hatte. Überall hing das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, wie ein Geruch, den man nicht auslüften konnte. »Komm«, sagte Draven, und seine Finger glitten sicher über die Kante einer Schublade. Er hob ein Stück Metall an, etwa handtellergroß, eine Matte aus alten Paneelen. In das matte Blech waren Linien geritzt. Anfangs zufällig, dann, wenn man das Licht richtig hielt, erschreckend präzise. Ich erkannte, was es sein sollte, noch bevor mein Kopf es zu Ende gedacht hatte. Ein Plan der oberen Ebenen, nur anders als alle Pläne, die ich kannte. Es gab Gänge, die es laut Bauunterlagen nie gegeben hatte, Verbindungen, die man für statisch unmöglich erklärt hatte, und eine unscheinbare Linie. Kaum dicker als ein Faden, die zu einem senkrechten Schacht führte, der vor langer Zeit verschweißt worden war. Woher hast du das? Ich hörte mein eigenes Flüstern, als wäre es jemand anderes. Aus einem Lüftungspanel auf Ebene 2, sagte Draven. Innen eingekratzt. Wer es getan hat, kannte unseren Luftweg besser als jeder Planer. Und er wollte, dass wir es finden. Seine Worte legten sich wie kalte Finger in meinen Nacken. Ich dachte an die verschwundenen Techniker, an das Schweigen in den Quartieren, an die Lücken in den Essensreihen. Vielleicht ist es ein Streich, sagte ich schwach. Streiche enden mit Gelächter, erwiderte Draven. Hier endet vieles mit Stille. Wir rätselten über die Linien. Ich maß Distanzen nach, rechnete in Metern, notierte Winkel, suchte Referenzen. Draven hörte Wände ab, klopfte, strich über Nähte. Hier, sagte er schließlich und führte meine Hand zu einer Stelle, an der die Farbe minimal anders schimmerte. Eine Blende. Dahinter beginnt etwas, das nicht da sein dürfte. Wenn es da ist, gehört es dazu, sagte ich, mehr trotzig als überzeugt. Nicht alles, was da ist, gehört dazu, antwortete er, und in seiner Stimme lag ein Schatten. In jener Nacht sprach der Bunker leiser. Die Aggregate husteten in längeren Pausen. Aus Ebenen, die seit Jahren versiegelt waren, kroch ein Zug kalter Luft, der nicht nach unseren Filtern roch. Im Schlaf hörte ich Schritte, die an Stellen hallten, an denen keine Platten mehr lagen. Als ich erwachte, hatte ich Sand zwischen den Zähnen, obwohl es hier keinen Sand gab. Am Morgen fehlte eine weitere Person beim Appell. Niemand fragte, niemand musste. Man spürt, wenn ein Körper aus einer Gemeinschaft gerissen wird, wie man spürt, wenn eine Schraube aus einem tragenden Balken fällt. Das Gewicht verteilt sich neu, aber nie besser. »Hörst du das?«, fragte Draven später mit geneigtem Kopf. Ich lauschte. »Nur den üblichen Chor.« »Genau«, sagte er. »Etwas fehlt.« Seine Finger fuhren erneut über das Metallstück. Ich konnte mir nicht helfen. Die Linien darin begannen, sich in meinem Blick zu bewegen, als wären sie keine Wege, sondern Flüsse, die etwas mit sich führten. »Warum jetzt?«, fragte ich. »Warum wir?« »Weil die Oberfläche nie aufgehört hat, uns zu brauchen«, sagte er, »und weil wir nie aufgehört haben, zu hoffen.« Sein Mund formte das letzte Wort mit einer Vorsicht, als könnte es brechen. Ich steckte die Karte ein, spürte das kalte Gewicht an meiner Hüfte und wusste, dass ich sie nicht mehr loswerden würde. In den Rohren sangen die Pumpen ihren alten, rostigen Gesang. Über uns, 4,8 Kilometer weiter oben, lag eine Welt, die wir nur aus Erzählungen kannten. Manche waren Märchen, andere Warnungen. Alle endeten in Nebel. »Wenn wir den Schacht finden«, sagte ich, »gehen wir dann hinauf?« Draven lächelte, und zum ersten Mal hörte ich so etwas wie Müdigkeit darin. »Wir finden zuerst heraus, ob der Schacht uns findet.« Er legte die Hand an die Wand. Und dann entscheiden wir, ob wir antworten. Die Lichter flackerten. Irgendwo in Ebene 4 schlug ein Relais an und blieb hängen. Ich hielt den Atem an und wartete, ob die Anlage weiteratmen würde. In der Stille danach hörte ich mein eigenes Herz, regelmäßig, widerspenstig, lebendig. Und in genau diesem Takt sprach eine leise Stimme in mir: Geh. Der Morgen nach der seltsamen Sauerstoffsenke fühlte sich an, als hätte jemand die Anlage einen Augenblick lang ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, und nun lief alles einen Hauch versetzt. Ich stand früh auf, prüfte die Stiefelsohlen, die Draven mir am Vortag angekreidet hatte, und machte mich an die Arbeit, als hätte eine Checkliste mehr Macht über das Unheimliche als ein Gebet. Auf Ebene 5 richtete ich Vergleichsmessungen ein. Ein zusätzlicher mechanischer Durchflussmesser, zwei passive Probenröhrchen für die Gaszusammensetzung und ein alter Analogfühler, dessen Nadel mechanisch zitterte, wenn Druckwellen durch ein System liefen. Ich verteilte sie entlang eines Schachtes, der quer durch den Versorgungsgang schnitt, jeweils in Abständen, die ich in Gedanken ablief. Keine digitalen Abzweigungen, keine drahtlosen Schnittstellen, nur Dinge, die man anfassen konnte. Ich wollte, dass etwas ruckte, wenn die Zahlen wieder aus Höflichkeit logen. »Du stellst Fallen«, sagte Draven, als ich die Werkstatt betrat, um Klebebänder und Dichtfett zu holen. »Ich stelle Zeugen auf«, erwiderte ich. Er legte die Fingerspitzen an die Werkbank, wo das kalte Blech lag. »Die Anlage wird wieder atmen, aber nicht, weil sie will, sondern weil etwas über uns Lungen spielt, die nicht unsere sind.« Seine Worte blieben wie Reif an mir haften, während ich Stunden später im Schacht kauerte und auf die Anzeigen starrte. Das Summen der Leitungen lag wie ein gleichmäßiger Ton unter allem, ein Grundton aus Stahl. Nichts geschah. Ich rieb mir die Augen, dachte an die Schimmelbecken auf Ebene 3, an den würgenden Chlorgeruch, der die Lunge weich machte, und an die Schlafsäle, in denen Schweigen zu einer Art Inventar geworden war. Dann stolperte der Zeiger des Analogfühlers, als habe ihn jemand mit einer unsichtbaren Hand angeklopft. Der Durchflussmesser ächzte kurz. In meinen Knochen stand Druck. Die Luft war für einen Atemzug dichter, dann wurde sie leichter, als zöge ein riesiger Mund am anderen Ende des Systems einen Schluck. 5 Herzschläge lang, nicht mehr. Weder das Hauptpanel noch die Sekundärsensorik gaben etwas zu. Die digitale Linie blieb sauber wie poliertes Glas. Nur der mechanische Zeiger hatte gezuckt und die kleinen Partikel, die ich in den Schacht gestäubt hatte, hoben sich, als sie eine Eigenmeinung bekämen, und sanken wieder, verschämt, als hätten sie dabei ertappt, lebendig zu sein. Ich markierte die Zeit. Später stellte ich fest, dass die Uhr im Gang genau in dem Moment flackerte. Keine Sekunde vor, keine Sekunde nach, nur ein kurzes, müdes Blinzeln. »Es zieht von oben«, sagte ich, als ich Draven Bericht erstattete. »Es drückt von oben«, korrigierte er. »Zug ist gierig. Druck ist Absicht.« Wir legten die Karte noch einmal aus, das handtellergroße Metallstück mit den eingeritzten Linien, und gegen den offiziellen Bauplan, der an der Wand hing, verblasst vom Fingerfett der Jahre. Ich hatte das improvisierte Diagramm auf Transparentpapier übertragen, damit ich es verschieben konnte, ohne das Original zu verkratzen. Übereinandergelegt ergaben die Linien keinen Sinn, bis Draven das Licht drehte. Das Arbeitslampenlicht fiel flach über die Oberfläche, und plötzlich lagen die Wege aufeinander, als wären sie nie getrennt gewesen. »Hier«, sagte er und tippte knapp neben einen bekannten Servicegang auf Ebene 4. »Dein Schacht und hier der Faden.« Die feine Linie, die ich am Vortag kaum wahrgenommen hatte, führte weg, quer durch eine Wand, die in den Plänen massiv war, und weiter hinauf zu einem Symbol, das wie ein kleiner Kreis mit Kreuz wirkte. »Oberflächenzugang«, murmelte ich, »verdämmt, verschweißt, seit Jahren unbenutzt.« »Seit Jahren«, wiederholte er, als wäre das Wort selbst eine Falle. Du hörst, wie alt es klingt? Ich maß die Wandstärke im gedachten Verlauf und führte an drei Stellen eine Klangprobe durch. Stahl antwortet, wenn man ihn fragt. Massives Gestein macht keine Musik. An zwei Punkten war der Ton dumpf, an einem dritten heller, dünn. Hinter der oberen Sektion vibrierte etwas, nicht stark, nicht häufig, aber so, als würde in großen Abständen eine ferne Tür geöffnet und wieder geschlossen. Die Oberfläche atmet, sagte Draven leise, ohne die Lippen wirklich zu bewegen, aber nicht wie ein Tier, wie ein Archiv. Ein Archiv hat keine Lungen. Es hat Überdruckräume. Der Gedanke war so absurd, dass er Sinn ergab. Ein gigantischer Raum, irgendwo über uns, in dem sich Luftschichten verschoben, nicht organisch, sondern geplant. Doch wozu? Und warum berührte diese Bewegung unseren Bunker, der in allen Plänen als abgeschlossen, als steril, als endgültig beschrieben war? Wenn da oben etwas drückt, sagte ich, warum melden unsere Systeme nichts? Weil sie höflich sind, sagte er, und ich sah den Schatten seines Lächelns. Wir beschlossen, die Kante zu prüfen, an der die Linien der Karte durch den massiven Abschnitt führten. Auf Ebene 2, im Schatten eines ungenutzten Verteilers, fanden wir die Stelle, deren Farbe am Vortag minimal anders geschimmert hatte. Ich setzte den Spachtel an, fühlte eine Kante unter dem Lack, etwas, das nicht zur Gussstruktur passte. Unter vorsichtigem Druck löste sich ein Streifen Farbe, dann ein zweiter. Darunter lag eine Platte, eingerahmt in einer Nut, so schmal, dass sie nur mit gutem Wissen zu entdecken war. Eine Blende, sagte ich, sauber gesetzt. Jemand hat das Flüstern zugedeckt, murmelte Draven. Ich tastete den Rand ab, suchte nach Verschraubungen, nach Versiegelungen. Nichts Auffälliges. Nur winzige Bohrlöcher, sorgfältig verfüllt, als hätte jemand die Vergangenheit verschämt hinter Putz versteckt. Ich roch altes Öl, das nach Metall erinnerte und nach etwas, das ich nicht kannte, einer Note, die süßer war, als Schmierstoff sein sollte. Wir reißen das nicht jetzt auf, entschied ich, wieder besseres Drängen, das in meinen Fingerspitzen kribbelte. Wir bereiten es vor. Werkzeuge, Dichtungen, Lampen, frische Filter. Wenn die Wand so etwas wie eine zweite Haut ist, blutet sie, wenn man sie schneidet. Und manchmal weint sie, sagte Draven. Hörst du? Ich lauschte. Die Anlage sang ihren rostigen Gesang. Doch hinter allem lag ein Geräusch, so leise, dass ich zuerst glaubte, es sei mein Blut. Es war kein Ton, eher ein Wechsel, eine langsame, flache Welle im Druck, die von oben kam. Durch Träger, Bolzen, Schienen, hinab in die Handflächen, die die Kälte fühlten. Es war das, was man spürt, wenn jemand im Nebenzimmer die Tür nur einen Spalt öffnet, damit Luft auf Wanderschaft gehen kann. Wenn die Oberfläche atmet, sagte ich, dann hat sie Rhythmus. Oder Laune, entgegnete Draven, und Launen sind gefährlicher als Rhythmen. Ich machte mir Notizen, so sauber wie möglich, mit Worten statt Zahlen, damit kein Ziffernfehler mich auf falsche Fährten führte. Ich beschrieb die Länge des Ganges in Metern, die Position der Blende, die Höhe der Nut, die Tiefe der Lackschicht, die Art, wie das Licht auf dem Metallstück der Karte die Linien zu Flüssen machte. Ich vermerkte, dass die Uhr im Gang im Moment der Druckwelle geblinzelt hatte, und dass die Staubfahnen, die ich gestreut hatte, in der Senke stillgestanden waren, als lauschten sie. Ich schrieb auf, dass die digitalen Anzeigen höflich, die Mechanik ehrlich gewesen war. Was, wenn das alles ein Echo ist? Fragte ich später, als wir die Lampe ausknipsten. Nicht die Oberfläche. Wir selbst. Rückwärts. Durch Material getragen. Echos sagen die Wahrheit über Räume, sagte Draven. Sie lügen nur über die Zeit. In der Nacht legten wir Talkumpulver an drei Kreuzungen von Lüftungsgängen aus, so fein, dass ein Atemzug Muster zeichnen würde. Ich setzte kleine Papierstreifen an die Kanten, die bei jedem leisen Zug zucken konnten. Wir saßen im Dunkeln und hörten der Anlage zu, wie man einem krank gewordenen Tier zuhört, um aus der Art des Atems den nächsten Tag zu erraten. Der erste Zug kam unerwartet und war so zart, dass nur die vordersten Körnchen Talkum wanderten. Der zweite war stärker, eine flache Welle, die die Streifen einmal anhub und wieder sinken ließ. Der dritte blieb aus. Stattdessen öffnete sich irgendwo eine Luke, hörbar nur an einem veränderten Echo, und schloss sich wieder, als hätte sie es sich anders überlegt. »Absicht«, sagte Draven. »Oder Erinnerung«, sagte ich. Wir packten die Werkzeuge zusammen, als die Lampen der Nacht auf den Dielen zu summen begannen. Ich sicherte die Platte mit zwei Markierungen, kaum sichtbar, nur für uns. Die Karte steckte ich in meine Tasche, das Metall kühl wie ein Versprechen. »Morgen«, sagte ich. »Morgen«, wiederholte Draven, und in dem Wort lag weder Trost noch Drohung, nur die Schwere eines Schritts, der bereits gemacht war. Ich schlief unruhig. In einem Traum stand ich unter einer niedrigen Decke und hörte über mir ein riesiges Tier atmen, das keines war. Als ich erwachte, schmeckte ich Metall auf der Zunge. Irgendwo tropfte Wasser in einen Eimer. Irgendwo blinzelte eine Uhr. Und irgendwo, weit über uns, öffnete jemand die Tür einen Spalt, nur lange genug, dass unsere Luft einmal zögerte, bevor sie weiter tat, wofür sie geschaffen war. Bleiben. 3 Tage vergingen seit der letzten Druckwelle. Die Anlage lief, als hätte sie beschlossen, uns in Sicherheit zu wiegen. Aber in Vault Sanctum Iritis bedeutete eine Zeit ohne Störungen nicht Frieden, sondern das leise Knirschen vor einem Bruch. Draven bewegte sich in diesen Tagen kaum aus seiner Werkstatt. Er saß oft auf seinem Hocker, die Hände auf den Knien, den Kopf leicht geneigt, als lausche er einer Frequenz, die ich nicht hören konnte. Als ich am 4. Morgen hereinkam, lagen auf seiner Werkbank keine Werkzeuge, sondern ein Stapel altmodischer Notizkarten, fleckig vom Alter. Jede Karte trug einen Namen, ein Datum und einen Vermerk. Manche trugen den Zusatz »vermisst«, andere ein nüchternes Kreuz. »Was ist das?«, fragte ich und nahm die oberste Karte auf. »Das ist, was der Bunker nicht erzählt«, antwortete Draven. 18 Jahre habe ich Namen gesammelt und jetzt passt etwas zusammen.« Ich setzte mich ihm gegenüber. »Du meinst die Verschwundenen?« Er nickte langsam. »Offiziell. Unfälle, Herzstillstand, technische Fehltritte. In Wahrheit, sie gehen. Mitten in der Nacht, mitten in einem Satz, mitten in einem Arbeitsschritt. Keine Spuren, keine Körper, nur Abwesenheit.« Ich blätterte also durch die Karten. Jeder Name ein Gewicht. Manche kannte ich, flüchtig aus der Kantine. Andere hatte ich nie gesehen. Unter ihnen war der Name meiner Vorgängerin im Atmosphärensektor, verschwunden Jahre bevor ich meine Stelle antrat. »Wie viele?«, fragte ich, obwohl ich es nicht wissen wollte. 47, sagte Draven, »seit 8 Monaten.« Ich sah auf. 47 in 8 Monaten? Das ist eine gezielte Auswahl«, unterbrach er. »Sie waren nicht alt, nicht krank. Sie konnten etwas, kannten etwas. Wie eine Hand, die sich durch eine Kiste Schrauben tastet und nur die passenden nimmt.« Die Luft in der Werkstatt war plötzlich schwerer, als hätte sie verstanden, dass wir über sie sprachen. »Und du glaubst, es hängt mit dem da oben zusammen?« Ich deutete auf das Metallstück mit der eingeritzten Karte. »Ich weiß es.« Er lehnte sich zurück, verschränkte die Arme. »Vor 18 Jahren schickten wir eine Erkundungseinheit nach oben. 6 Personen. Ingenieure, Kommunikationsexperten, 2 aus dem Sicherheitsteam. Ausgestattet für 2 Wochen an der Oberfläche. Ziel? Kontakt zu anderen Zufluchten, Prüfung der Bedingungen.« »Ich kenne die offizielle Version«, sagte ich. »Kontakt abgebrochen. Keine Rückkehr.« Die offizielle Version verschweigt, dass sie zurückkamen. Mein Blick fror an seinem Gesicht fest. »Was?« »Nicht hierher.« »Aber sie waren wieder in der Anlage«, bis auf Ebene 2. Irgendetwas oder irgendjemand hat sie dort gestoppt. Danach nichts. Er zog das Metallstück zu sich heran und fuhr mit den Fingerspitzen die feine Linie nach, die zum versiegelten Schacht führte. Diese Karte ist nicht nur ein Weg nach oben. Sie ist ein Protokoll. Jemand hat vermerkt, wie man zurückkommt. Ich versuchte mir das vorzustellen. Männer und Frauen, die sich nach Tagen oder Wochen draußen den Weg zurück durch Dunkelheit und Rost bahnten, nur um kurz vor der Heimat zu verschwinden. Warum hat niemand... Weil niemand Spuren fand, sagte Draven. Kein Blut, keine Ausrüstung, keine Stimmen auf den Kommunikationskanälen, nur den leeren Gang und später diesen Deckel auf Ebene 2. Ich stand auf, ging zur Tür, als könnte Bewegung die Enge im Brustkorb lösen. In den Gängen hörte man Schritte von Arbeitern, das Klappern von Werkzeug, das tiefe Dröhnen der Generatoren, alltägliche Geräusche, die mir plötzlich wie eine Fassade vorkamen. Und du meinst, die Atemzüge, dieses Drücken, holt sie? Nicht holt, ruft. Ich wandte mich zu ihm um. Das ist ein Unterschied. Der größte, sagte er. Wer geholt wird, kämpft. Wer gerufen wird, geht freiwillig. Seine Worte hallten in mir nach. Ich dachte an das Gefühl der Druckwelle, an den Moment, als die Luft dichter geworden war, als wollte sie mich umarmen. Es war nicht bedrohlich gewesen, eher verlockend. Wenn das stimmt, ich setzte mich wieder. Warum wir? Warum Iritis? Weil wir tief sind, sagte Draven, und weil wir vergessen wollen.
Er stand auf, griff nach einem kleinen Beutel aus grobem Stoff und kippte seinen Inhalt auf den Tisch. Schrauben, Muttern, Metallspäne und dazwischen winzige, kaum sichtbare Glasperlen. Ich habe sie in den Luftkanälen gefunden, erklärte er. Sie kommen von oben, werden mit der Luft hereingetragen. Sie sind zu gleichmäßig, zu perfekt, um natürlich zu sein. Ich nahm eine zwischen Daumen und Zeigefinger. Kalt, glatt, durchsichtig wie gefrorene Tränen. Wozu dienen sie? Vielleicht sind sie Überbleibsel. Vielleicht sind sie Samen. Ich legte die Perle zurück. Samen wofür? Für Erinnerung, sagte er und lächelte nicht. Wir sprachen noch lange, während das Summen der Anlage wie eine ferne Welle durch die Wände zog. Draven erzählte von nächtlichen Geräuschen in den stillgelegten Ebenen, von Stimmen, die alte Lieder sangen, deren Sprache keiner mehr verstand, von Türen, die aufstanden, wenn niemand in der Nähe war. »Ich habe mich immer gefragt, warum die Leute gehen«, sagte er schließlich leise. »Jetzt weiß ich, dass es nicht nur Neugier ist. Es ist, als würde etwas oben ihr Bild vervollständigen wollen, als wären wir hier unten nur Skizzen, die oben fertig gezeichnet werden.« Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. »Und was willst du tun?«, fragte ich. »Ich will sehen, wie die fertige Zeichnung aussieht.« Er sah mich an, seine blinden Augen auf mich gerichtet, als könnte er den Entschluss in mir spüren. »Und du?« Ich schwieg einen Moment, dann sagte ich, »Wenn wir gehen, dann zusammen.« Draußen im Gang flackerte das Licht dreimal, bevor es wieder konstant brannte. »Das war der dritte heute«, murmelte Draven. »Drei ist ein Rhythmus.« »Oder ein Zeichen«, sagte ich. Wir wussten beide, dass es keinen Weg zurück gab, sobald wir den ersten Schritt machten. Aber in diesem Augenblick war die Entscheidung längst gefallen. In der Ferne, durch die Rohre und Wände, hörte ich etwas, das wie ein Atemzug klang, lang, tief und nicht von dieser Welt. Die Entscheidung war gefallen, lange bevor wir sie laut aussprachen. Trotzdem dauerte es weitere 3 Tage, bis wir bereit waren. Draven bestand darauf, dass Vorbereitung mehr sei als Werkzeug und Proviant. Sie müsse auch den Kopf in die richtige Form bringen. »Du steigst nicht nur nach oben«, sagte er. Du steigst aus einem Gedächtnis aus, das dich halten will. Wir wählten unseren Zeitpunkt mit Bedacht. Eine Schichtwechselnacht, wenn die Gänge leerer waren und kurz nach der Wartung der Sekundärventilatoren, wenn die Geräuschkulisse der Anlage lauter war und kleine Klopfgeräusche in den Schächten übertönen konnte. Meine Ausrüstung war schlicht, aber so gewählt, dass sie mich nicht beschwerte. 3 batteriebetriebene Laternen mit frischen Zellen, ein Satz Filtermasken, ein knappes Dutzend Werkzeuge, die ich im Gürtel verstaute, eine Woche rationiertes Essen in kompakten Paketen, 2 Liter Wasser in Metallflaschen und die alte Leuchtsignalpistole aus dem Notfallkasten des Wartungsbereichs. Ich wog alles in der Hand, bevor ich es einpackte. In der Enge eines Aufstiegsschachtes bedeutet jedes Gramm mehr Anstrengung. Die Karte, unser kleiner, eingeritzter Schatz, steckte ich in eine wasserdichte Hülle und befestigte sie mit Draht im Inneren meiner Jacke. Sie würde nicht verloren gehen. Die Blende auf Ebene 2 lösten wir in gedämpftem Licht. Unter der Farbschicht lag ein sauber gefertigter Rahmen, dessen Verschraubungen nur lose angezogen waren. Kein Rost, kein Alter, als hätte jemand vor wenigen Wochen Hand angelegt. Dahinter begann ein Schacht, dessen Wände aus glattem, kaltem Beton bestanden. In Abständen von etwa einem halben Meter waren Metalltritte eingelassen, schmal, aber solide. Ich leuchtete hinauf. Der Lichtkegel fraß sich nur wenige Meter in die Höhe, bevor er von Dunkelheit verschluckt wurde. Kein Geräusch, kein Luftzug, nur ein vertikaler Schlund, der wartete. Er atmet nicht, stellte ich fest. Er hält den Atem an, antwortete Draven. Er deutete, dass ich zuerst gehen sollte. Ich hängte mir den Rucksack so um, dass er eng am Rücken lag, und setzte den Fuß auf die erste Sprosse. Der Metalltritt war kühl, beinahe frostig. Mit jeder Bewegung knirschte das Gurtzeug leise, das meine Ausrüstung hielt. Die ersten 10 Meter führten durch einen Abschnitt, der in den offiziellen Plänen als massives Gestein verzeichnet war. Doch statt Widerstand oder Unregelmäßigkeiten waren die Wände hier fast poliert, als wäre der Schacht nicht gebohrt, sondern gegossen worden. Alle 20 Meter machte ich eine kurze Pause, presste mich seitlich an die Wand, um Draven das Nachkommen zu erleichtern. Er kletterte mit einer Sicherheit, die man einem Blinden nicht zutrauen würde, als würden die Sprossen ihm im Vorbeigehen den Weg ins Ohr flüstern. Nach etwa 60 Metern erreichten wir den ersten Absatz. Eine kleine Plattform, kaum mehr als ein Quadratmeter, an der ein rostiger Wartungskasten hing. Darin lagen leere Dosen, ein zersplitterter Kompass, ein Lappen, der nach altem Schmieröl roch. »Sie waren hier«, sagte Draven leise und fuhr mit der Hand über die Wand. »Und sie hatten Zeit, sich auszuruhen.« Wir kletterten weiter. Die Luft wurde merklich kühler, feuchter. In den Ritzen sammelte sich Kondenswasser, das von den Sprossen tropfte und an meinen Handschuhen klebte. Meine Laterne zeichnete lange, zittrige Schatten nach unten, in denen Draven wie eine Silhouette wirkte, die aus einem anderen Zeitalter stammte. Bei etwa 100 Metern Höhe passierten wir den Durchbruch zu Ebene 4. Offiziell war dieser Teil längst eingestürzt, doch der Durchgang stand offen, mit nur wenigen querliegenden Trägern, die aussahen, als wären sie absichtlich so platziert, dass man sie leicht überwinden konnte. Dahinter glomm schwach ein Licht. Zu schwach für elektrische Beleuchtung, zu gleichmäßig für eine Reflexion. »Wir gehen nicht hinein«, sagte Draven, als hätte er meine Gedanken erraten. »Nicht heute. Nicht, wenn wir noch oben ankommen wollen.« Also kletterten wir weiter. Der Schacht knickte leicht nach Westen ab, und von oben wehte ein Hauch, kaum spürbar, aber genug, um den Geruch zu verändern. Metall blieb, doch es mischte sich etwas darunter. Ein ferner, trockener Geruch, der an Staub erinnerte, den niemand aufwirbelt. Wir erreichten eine zweite Plattform. Hier war die Wand feiner geritzt, als hätten Fingernägel oder Metallspitzen Muster hineingezogen. Spiralen, verschlungene Linien, eine Art Schrift, die ich nicht kannte. Ich leuchtete länger darauf und mir war, als würden die Muster sich verschieben, kaum merklich, wie Sand, den man unter Wasser betrachtet. »Nicht so lange schauen«, warnte Draven. »Manche Dinge erinnern dich anders, als du dich erinnern willst.« Wir stiegen weiter, und der Schacht schien kein Ende zu nehmen. Die Sprossen waren immer gleich weit auseinander, aber meine Arme brannten, mein Atem wurde kurz. Ich begann, die Schritte zu zählen, um nicht über das zu viel nachzudenken, was über uns lag. Dann, bei vielleicht 250 Metern, bemerkte ich ein neues Geräusch. Ein leises, unregelmäßiges Klicken, als würde Metall an Beton streifen. Es kam von weit unten, doch das Echo im Schacht ließ sich nicht verorten. Ich hielt an, hob die Hand, um Draven zu signalisieren, still zu sein. Das Geräusch setzte aus, dann begann es erneut, jetzt einen Takt schneller. »Wir sind nicht allein«, flüsterte ich. »Warst du hier jemals?«, fragte Draven zurück. »Nein, dann bist du es nicht, vor dem es sich versteckt.« Ich schluckte und kletterte weiter, schneller nun. Das Klicken blieb, folgte, als wüsste es genau, wie viele Sprossen zwischen uns lagen. Die dritte Plattform war eine Erlösung. Ich zog mich hinauf, stellte die Laterne ab und lehnte den Rücken an die kalte Wand. Draven kam nach wenigen Augenblicken nach. Wir lauschten. Das Geräusch war fort oder so weit entfernt, dass es sich im Rauschen meines Blutes verlor. »Es weiß, dass wir wissen, dass es da ist«, sagte Draven. »Das reicht ihm erst einmal.« Ich wollte fragen, was er meinte, doch er schüttelte nur den Kopf. Über uns ragte der Schacht weiter in Schwärze. Irgendwo dort oben lag die Oberfläche, von der wir nur Geschichten kannten. Ein Ort, der Menschen rief, um sie zu behalten. Und jetzt kletterten wir selbst in seinen Hals, Schritt für Schritt, mit nichts als einer kleinen Karte in der Tasche und dem Wissen, dass der Rückweg nicht garantiert war. »Bereit?«, fragte Draven. »So bereit, wie man sein kann«, sagte ich und griff nach der nächsten Sprosse. Der Aufstieg hatte erst begonnen. Der Schacht zog sich weiter nach oben, eine gleichförmige, kalte Röhre aus Beton, deren Sprossen sich in regelmäßigen Abständen in die Hände schnitten. Das Geräusch aus der Tiefe war seit der dritten Plattform nicht mehr zurückgekehrt, doch das bedeutete nicht, dass es fort war. Es war eher so, als hätte es sich entschieden, uns den Vortritt zu lassen, vorerst. Wir waren nun seit mehreren Stunden unterwegs. Meine Muskeln brannten, der Rücken pochte und das Gewicht der Ausrüstung schien sich zu verdoppeln. Draven kletterte in gleichmäßigem Rhythmus, als würde er sich von einer inneren Karte leiten lassen. Etwa 50 Meter nach der letzten Plattform veränderte sich der Schacht. Der Beton wirkte nicht mehr aus einem Guss, sondern bestand aus Platten, die von feinen Fugen durchzogen waren. In einer dieser Fugen war ein rechteckiger Rahmen eingelassen, ungefähr einen halben Meter hoch und knapp 40 Zentimeter breit. Darin befand sich etwas, das in dieser Umgebung fehl am Platz war. Ein Spiegel. Der Rahmen war aus silbern angelaufenem Metall mit filigranen Ornamenten, die im Schein der Laterne matt glänzten. Das Glas war mit einer dünnen Schicht grauen Staubs bedeckt, sodass nur ein schwacher Schimmer zurückkam. »Das ist kein Wartungselement«, murmelte ich. »Nein«, bestätigte Draven, »das ist ein Fenster, aber nicht in einen Raum.« Ich wischte mit dem Ärmel über die Oberfläche. Der Staub wich zur Seite, und das, was darunter lag, war nicht mein Spiegelbild. Statt der engen, feuchten Wände des Schachtes sah ich einen Raum, in dem goldenes Licht durch große, saubere Fenster fiel. Staub tanzte in den warmen Strahlen und Möbel standen ordentlich, aber unter weißen Tüchern verborgen, als warteten sie auf Bewohner, die längst nicht mehr kamen. Ich hob die Hand und das Bild tat es nicht gleichzeitig, sondern mit einem winzigen, verzögerten Zucken. Dann begann mein Spiegelbild, sich eigenständig zu bewegen. Es hob die Hand in einer Geste, die unmissverständlich ein Warnen war. Die Lippen formten lautlose Worte, und obwohl ich keinen Ton hörte, verstand ich sie sofort. »Vertraue nicht, was du glaubst, zu erinnern.« Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ich zog die Hand zurück, und in dem Moment erlosch das Bild. Der Spiegel zeigte wieder nur mich. Blass, schweißnass, mit Augen, die zu groß wirkten. »Was hast du gesehen?«, fragte Draven. Ich erzählte es ihm so knapp wie möglich. Er nickte, als hätte er so etwas erwartet. Der Schacht ist nicht nur ein Weg. Er ist ein Prüfstein. Manche sehen Bilder, andere hören Stimmen. Es will wissen, ob du zweifelst. Und wenn man nicht zweifelt? Dann erinnert man sich nur noch an das, was es zulässt. Wir setzten den Aufstieg fort. Doch der Spiegel brannte sich in mein Denken. Ich versuchte, mich auf den gleichmäßigen Rhythmus der Sprossen zu konzentrieren, auf den trockenen Geruch, der von oben stärker wurde, doch immer wieder drängte sich das Bild des sonnendurchfluteten Raumes auf und die warnenden Lippen meines eigenen Gesichts. Rund 30 Meter weiter fanden wir die nächste Anomalie. Der Schacht öffnete sich auf einer Seite in einen schmalen Absatz, kaum breit genug, um darauf zu stehen. Dort lagen Gegenstände, als hätte jemand sie sorgfältig deponiert. Ein zerkratztes Notizbuch, ein leerer Wasserschlauch, ein Schraubenzieher mit gebrochenem Griff. Ich blätterte das Notizbuch auf. Die ersten Seiten waren sauber beschrieben. Technische Skizzen, Messwerte, kurze Notizen in einer präzisen Handschrift. Doch ab der Mitte zerfiel die Schrift in unvollständige Sätze. Wörter wurden wiederholt, Linien zogen sich wie Kratzer quer über die Seiten. Auf der letzten Seite stand nur noch ein einziger Satz, immer wieder, bis die Tinte auslief. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich schloss das Buch und steckte es in meine Tasche. Es gibt viele, die den Weg nicht zu Ende gehen, sagte Draven hinter mir. Sie lassen Dinge zurück, als wollten sie beweisen, dass sie existiert haben. Aber hier oben beweist das nichts. Wir kletterten weiter. Meine Hände waren taub, mein Atem flach. Irgendwann vergaß ich zu zählen, wie viele Sprossen wir hinter uns ließen. Dann bemerkte ich wieder ein Geräusch von unten. Nicht mehr das unregelmäßige Klicken, sondern ein schleifendes, gedämpftes Scharren, begleitet von einem dumpfen Rhythmus, als würde etwas Schweres den Schacht hinaufarbeiten. Es folgt uns, sagte ich leise. Vielleicht folgt es nicht uns, antwortete Draven. Vielleicht folgt es der Geschichte. Wir beschleunigten, soweit es die Kräfte zuließen. Das Geräusch blieb in der Tiefe, lauernd, aber konstant. Schließlich, nach weiteren vielleicht 40 Metern, zeichnete sich über uns eine Veränderung ab. Ein schwacher, heller Schimmer, der nicht von unseren Laternen kam. Die Luft roch hier anders, schwerer, voller unsichtbarer Partikel und mit einem Hauch von etwas, das an verbranntes Metall erinnerte. »Das ist der Vorhof«, sagte Draven knapp. »Von hier an beginnt die Oberfläche, uns zu sehen.« Ich wollte fragen, was er meinte, doch er deutete nur nach oben. Also stieg ich weiter, Sprosse für Sprosse, den Blick auf das fahle Licht gerichtet, das langsam größer wurde, und dabei das Gefühl, dass der Spiegel nicht nur eine Warnung gewesen war, sondern eine Erinnerung an etwas, das erst noch geschehen würde. Der Schimmer wurde mit jedem Meter greller, bis er nicht mehr wie natürliches Licht wirkte, sondern wie etwas, das sich an die Vorstellung von Tageshelligkeit anlehnte, ohne sie wirklich zu begreifen. Die Luft im Schacht war hier oben warm und schwer, als hätte sie lange in einem geschlossenen Raum gestanden. Mein Magen zog sich zusammen, nicht vor Erschöpfung, sondern vor einer unbestimmten Erwartung. Dann stand ich vor der letzten Sprosse. Über mir ragte eine runde, schwere Luke, deren Scharniere mit einer dünnen Schicht orangefarbenen Rostes bedeckt waren. Ich stemmte mich dagegen. Der Metalldeckel gab nur widerwillig nach, stieß mit einem kratzenden Schrei gegen seinen Anschlag und eine Welle fremder Luft drang herein. Ich zog mich hoch und kroch ins Freie. Der Boden war fest, eine Mischung aus rissigem Asphalt und trockenem, staubigem Erdreich. Der Himmel über mir war kein Himmel, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Er war eine flache, verletzte Fläche aus Farben. Trübes Orange, das in ein dunkles Purpur überging, durchzogen von spiralförmigen Wolken, die sich kaum merklich bewegten. Die Sonne hing tief und wirkte wie eine eiternde Wunde, deren Licht gleichzeitig zu hell und zu stumpf war. Draven folgte mir aus dem Schacht. Er richtete sich auf, atmete einmal tief ein und neigte den Kopf. Siehst du, wie still es ist? Ich sah mich um. Am Rand der Ebene, auf der wir standen, verlief eine Straße. Rostige Autogerippe standen dort in langen Reihen, manche noch mit geschlossenen Türen, andere ohne Dach oder Fensterscheiben. Doch aus einigen Motorhauben stieg feiner Dampf, und ich hörte das leise, gleichmäßige Brummen laufender Motoren. Keine Bewegung in den Wagen, keine Fahrer, nur das geduldige, maschinelle Atmen verlassener Technik. »Wie?« begann ich, doch Draven hob die Hand. »Frag nicht, bevor du weißt, ob du die Antwort willst.« Wir folgten der Straße, bis sich die Silhouetten einer Stadt abzeichneten. Die Gebäude wirkten unversehrt, als hätte hier nie eine Katastrophe stattgefunden. Fenster waren intakt, Dächer gerade, Fassaden sauber. Aber keine Gardinen bewegten sich, keine Türen standen offen. Nur hin und wieder flackerte Licht in einem Fenster, schaltete sich aus, wieder an, ohne erkennbares Muster, als würde das Gebäude selbst vergessen, wie es beleuchtet sein sollte. Wir traten in das erste Haus, dessen Tür offen stand. Drinnen herrschte eine Stille, die nicht leer war, sondern gespannt wie das Innehalten vor einem unausweichlichen Geräusch. Möbel standen ordentlich, Teppiche waren sauber, auf dem Esstisch lagen Zeitschriften, deren Papier sich kühl anfühlte, als wären sie gerade erst abgelegt worden. Ich ging ins Wohnzimmer. Auf den Wänden hingen Dutzende von gerahmten Fotos, Menschen in Gruppen, bei Festen, auf Ausflügen, doch alle Gesichter fehlten. Nicht verwischt, nicht zerstört, sondern ausgeschnitten, sauber, mit chirurgischer Präzision. Wo einst Augen und Münder waren, blieben leere Ovale, die wie kleine Fenster ins Nichts wirkten. »Warum?« flüsterte ich. Draven fuhr mit den Fingerspitzen über einen Rahmen. »Vielleicht, damit das Erinnern leichter wird. Ohne Gesichter bleiben nur Rollen.« In der Küche stand ein Glas auf dem Tisch, halb gefüllt mit einer trüben Flüssigkeit. Daneben lag ein kleines abgegriffenes Heft. Ich schlug es auf, es war ein Tagebuch, offenbar von einem Kind geführt. Die ersten Seiten waren in krakeliger, aber fröhlicher Schrift verfasst. Kurze Einträge über Spiele, über das Wetter, über Mama. Doch weiter hinten wurden die Buchstaben unsauberer, ungleichmäßiger, als hätte der Schreiber gezittert. Der letzte Eintrag bestand aus nur zwei Sätzen, kaum lesbar vor Wackeln der Schrift. Mama sagt, wir brauchen keine Gesichter mehr, weil der Himmel uns besser ohne erinnert. Gesichter stören nur, wenn man richtig erinnert werden will. Mir wurde kalt, obwohl die Luft stickig und warm war. Ich legte das Heft zurück und verließ den Raum. Draußen vor dem Haus knisterte die Luft leise, wie vor einem Gewitter, doch der Himmel änderte sich nicht. In der Ferne klickten die Äste eines Baumes aneinander, obwohl kein Wind wehte. Die Rinde war nicht mehr aus Holz, sondern von einer steinartigen Substanz überzogen, und die Zweige wirkten spröde, wie Fossilien. »Das hier«, begann ich, »ist nicht einfach nur eine tote Welt.« »Nein«, sagte Draven, »es ist eine Welt, die beschlossen hat, nicht zu verrotten. Sie hat sich selbst konserviert.« Wir gingen weiter die Straße entlang. Ab und zu glaubte ich, hinter Fenstern Bewegung zu sehen. Ein Schatten, der zu lange an einer Stelle verharrte. Ein Vorhang, der sich von selbst zurücklegte. Doch sobald ich genauer hinsah, war nichts zu erkennen. Hinter einem verlassenen Geschäft stand eine alte Straßenlaterne, deren Licht an- und ausging, ohne dass die Dämmerung sich veränderte. Das Leuchten wirkte fast wie ein Blinzeln, ein mechanisches, geduldiges Beobachten. »Fühlst du das?« fragte Draven plötzlich. Ich blieb stehen. Unter meinen Füßen vibrierte der Asphalt ganz leicht, in einem langsamen, gleichmäßigen Takt, wie ein ferner Herzschlag. »Es ist nicht nur die Luft, die hier atmet«, sagte er. »Es ist der Boden auch.« Wir setzten unseren Weg fort, bis wir auf eine Kreuzung stießen, an der alle vier Straßen ins Leere führten. Keine Fortsetzung der Stadt, nur Nebel, der sich wie eine Wand vor uns auftürmte. Er roch metallisch, fast süßlich, und bewegte sich in langsamen, kaum merklichen Pulsen. »Hier hält sie dich an«, murmelte Draven. »Bevor du weitergehst, will sie, dass du dich erinnerst. Und wenn du dich nicht erinnerst, zeigt sie dir etwas, das du für eine Erinnerung hältst. Mir wurde klar, dass die Welt hier nicht einfach falsch war. Sie war absichtlich falsch, wie ein Bild, das nur aus der Ferne Sinn ergab, aber aus der Nähe auseinanderfiel. Und wenn man beides verweigert, Erinnerung und Illusion, fragte ich. Draven schwieg lange, dann sagte er, dann bist du für sie wertlos. Wir standen vor dem Nebel und der ferne Herzschlag im Boden klang wie eine Einladung. Wir verließen die Kreuzung, mieden den Nebel, als wäre er eine Grenze, die nur in eine Richtung durchlässig ist. Stattdessen folgten wir einer Seitenstraße, die sich zwischen niedrigen Gebäuden hindurchschlängelte. Das Pflaster unter unseren Füßen war unnatürlich eben, als hätte jemand jede Unebenheit poliert. Zwischen zwei verfallenen Läden blieb ich abrupt stehen. Da war ein Geräusch. Nicht das ferne Klicken der steinernen Äste, nicht das geduldige Brummen der verlassenen Motoren. Schritte, leicht, gemessen, wie von jemandem, der wusste, dass er gehört werden wollte. Ich drehte mich um. Etwa 20 Meter entfernt stand eine Frau. Sie war mager. Ihre Kleidung hing lose an einem Körper, der zu viele Tage ohne regelmäßige Nahrung erlebt hatte. Ihr Haar war stumpf, fiel in Strähnen, doch ihre Augen hatten eine Schärfe, die mich frösteln ließ. Sie wirkten, als hätten sie Dinge gesehen, die kein Verstand unbeschadet verarbeiten konnte.
»Du bist der aus der Tiefe«, sagte sie. Ihre Stimme war klar, ohne Echo, als würde die Welt sie nicht widerspiegeln. »Der, der seinen Namen noch kennt«, ich spürte Dravens Blick. »Ich bin Soren Valrich«, antwortete ich vorsichtig. »Vault Sanctum Iritis«. Ein schwaches Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Ich weiß, wer du bist. Ich habe auf jemanden wie dich gewartet.« »Warten?«, fragte ich. »Warum?« Sie trat ein paar Schritte näher, und ich bemerkte ein seltsames Flimmern um ihre Gestalt, als würde sie nicht ganz im gleichen Takt mit der Umgebung existieren. Weil die meisten, die hier oben ankommen, sich schnell verlieren. Sie vergessen zuerst unwichtige Dinge. Zahlen, Orte, Gesichter, dann die wichtigen. Am Ende bleibt nur das Gehen. Und das will ich nicht. Noch nicht. »Wer bist du?«, fragte Draven. »Lyra Kedrin«, sagte sie. »Ich kam aus einem Schutzbunker in dem, was früher Nevada war. Ich hatte Berichte abgefangen, die von einer noch funktionierenden Regierungsanlage sprachen. Stattdessen fand ich das.« Sie breitete die Arme aus, als wollte sie die unnatürliche Landschaft vorführen. Ich sah sie an. »Wie lange bist du hier?« Sie zuckte mit den Schultern. 100 gestern, vielleicht 1000 morgen. Die Zeit hat hier ihre eigenen Launen. Manchmal dehnt sich ein Tag zu einer Woche, manchmal vergeht ein Monat in einem Atemzug. Die Uhren zählen bis Mitternacht und dann wieder von vorne, ohne dass ein Morgen kommt. Wir gingen gemeinsam weiter. Durch Straßen, die immer wieder in vertraute Kreuzungen mündeten, auch wenn wir glaubten, neue Wege zu gehen. Lyra sprach, während wir gingen. Ihre Worte hatten die Präzision von jemandem, der weiß, dass Erinnerungen brüchig sind und sie deshalb laut wiederholen muss. »Die Oberfläche will uns nicht töten«, erklärte sie. »Tod ist zu einfach. Er beendet Geschichten. Aber sie will Geschichten behalten. Uns behalten. Sie konserviert uns wie Insekten in Bernstein, in dem Moment, in dem wir begreifen, dass es kein Zurück gibt.« »Und wenn jemand sich wehrt?«, fragte ich. »Dann kämpft er gegen das Vergessen. Doch das kostet, und irgendwann lassen die meisten los. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie nicht mehr wissen, warum sie wollten.« Wir blieben vor einem halb eingestürzten Gebäude stehen, dessen Fassade von Rissen durchzogen war, aber aus den Fenstern drang noch Licht. Warm, flackernd, wie von Kerzen. »Dort drinnen«, sagte Lyra, »habe ich schon einmal gesessen. Vielleicht vor einer Woche, vielleicht vor 10 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich dort meinen Namen auf die Wand geschrieben habe. Als ich zurückkam, war er noch da, aber ich konnte nicht sagen, ob er meiner war.« »Warum erzählst du uns das?«, fragte Draven. »Weil ihr noch nicht an diesem Punkt seid. Ihr erinnert euch noch klar. Das ist selten. Wir setzten uns in Bewegung und Lyra führte uns zu einem Platz, auf dem ein massiver, verbogener Turm aus Metall lag. Reste von Antennen ragten wie gebrochene Finger in den Himmel. »Das ist der Radioturm«, sagte sie. »Er sendet eine Botschaft, die dich für kurze Zeit an dich selbst bindet. Aber die Wirkung lässt nach. Je länger du hier bist, desto schwerer wird es, die Worte darin zu glauben.« »Was für eine Botschaft«, fragte ich. Lyra sah mich an und ihre Stimme war plötzlich leiser. »Er sagt dir, dass du deinen Namen laut aussprechen sollst. Jede Stunde. Sonst nimmt der Himmel ihn dir. Stück für Stück.« Ich schloss kurz die Augen. Der Spiegel, den wir im Schacht gesehen hatten, flackerte vor meinem inneren Bild auf und die stummen Worte, die er mir gegeben hatte, »Vertraue nicht, was du glaubst, zu erinnern.« »Und das ist die Wahl, von der du sprachst?«, fragte ich. Lyra nickte. »Irgendwann musst du entscheiden. Kämpfen, um Mensch zu bleiben und dabei riskieren, alles zu verlieren. Oder die Oberfläche alles nehmen lassen, bis nichts mehr wehtut. Die meisten entscheiden sich für Letzteres.« Wir standen schweigend da. Über uns zog die spiralige Wolkenstruktur langsam weiter, ohne dass sich die Farbe des Himmels veränderte. »Ich werde kämpfen«, sagte ich schließlich. Lyra lächelte, aber in ihren Augen lag eine Traurigkeit, die tiefer ging, als Worte sie erreichen konnten. »Dann hoffe ich, dass du dich am Ende noch daran erinnerst, warum.« Der Radioturm ragte wie ein verkrümmtes Skelett in den bleiernen Himmel. Seine oberen Sektionen waren ineinander gefallen, als hätte eine unsichtbare Hand ihn zusammengedrückt. Metallträger lagen wie verhedderte Rippen über dem Platz, der ihn umgab. Zwischen ihnen flackerte ein fahles Licht, unregelmäßig, wie der Atem eines Sterbenden. »Von hier aus sendet er«, sagte Lyra. »Du brauchst kein Empfangsgerät. Wenn du nah genug bist, hörst du es einfach.« Wir traten näher, und noch bevor meine Stiefel die erste verbogene Querstrebe berührten, drang eine Stimme an mein Ohr. Sie war männlich, mittleren Alters, mit einem Tonfall, der etwas in mir anrührte, ohne dass ich sagen konnte, was. »Wenn du diese Übertragung hörst, erinnere dich an deinen Namen. Sprich ihn jede Stunde, sonst wird der Himmel ihn dir nehmen, Stück für Stück.« Ich blieb stehen. Das Gewicht der Worte drang in meine Knochen. Draven, neben mir, neigte den Kopf, als lausche er nicht nur der Stimme, sondern dem Raum zwischen den Sätzen. Lyra ging weiter, schritt durch das Chaos aus verbogenen Trägern, als wüsste sie genau, wo ihre Füße hin mussten. »Oben«, sagte sie und deutete auf eine noch intakte Treppenkonstruktion, die in den Rumpf des Turmes führte. »Du musst hinauf, um zu sehen, was es wirklich ist.« Der Aufstieg war mühsam. Die Treppen waren schmal, viele Stufen verbogen, manche fehlten ganz. Unter uns klafften Lücken, in denen der Wind seltsam flüsterte, nicht wie Luft, die sich durch Metall presst, sondern wie Stimmen, die sich in Worten verlieren. Mit jedem Meter wurde die Übertragung lauter und bald bemerkte ich etwas Beunruhigendes. Die Stimme war nicht mehr allein. Andere Stimmen mischten sich darunter, zunächst kaum hörbar, dann klarer. Männer, Frauen, Alte, Junge, in unterschiedlichen Sprachen, aber alle sprachen denselben Satz. »Erinnere dich an deinen Namen. Sprich ihn jede Stunde.« Wir erreichten eine Plattform, die unmöglich in der schiefen Struktur existieren konnte. Ein Raum von vielleicht 3 Metern Breite, von außen nicht sichtbar, mit Wänden, die bis unter die Decke von Regalen bedeckt waren. In den Regalen lagen Bücher. Keine gedruckten Werke, sondern handgeschriebene Hefte, jedes mit einem Namen auf dem Einband. Ich zog eines heraus. »Mikkel Torres, Alter 29, Vault Sanctum Echo 7.« Die Einträge beschrieben ein Leben, das meinem erschreckend ähnelte. Atmosphärentechniker, Mentor verschwand, Fund einer Karte, Aufstieg zur Oberfläche, Begegnung mit einer Frau, die warnte. Doch es gab Unterschiede. Kleine Details, die abwichen, als wäre dies eine Variation derselben Geschichte. Ich nahm ein zweites Heft. Elena Vasquez, Alter 31, Bunker Omega 5. Wieder dieselbe Struktur, dieselben Stationen, aber andere Namen, andere Orte. »Was ist das?«, fragte ich. »Geschichten«, sagte Lyra. »Alle, die hierher kamen, jede aufgeschrieben, jede leicht anders, aber am Ende dieselbe.« Draven ging an den Regalen entlang, seine Finger strichen über die Rücken der Bücher. »Das ist ein Archiv aus Menschenleben«, murmelte er. »Es bewahrt uns, aber nicht für uns. Ich suchte nach meinem eigenen Namen und fand ihn. Nicht einmal, sondern dutzende Male. Jede Ausgabe beschrieb den Weg, den ich gegangen war, bis zu diesem Raum. Manche Versionen hatten andere Begegnungen, andere Entscheidungen. Doch immer endete die Geschichte hier, im Turmzimmer. Das neueste Heft trug ein Datum, das nur 8 Monate zurücklag. Die letzten Seiten waren mit zittriger Schrift gefüllt, als hätte der Schreiber gegen das Vergessen gekämpft. Der letzte Eintrag wiederholte sich dutzende Male. »Mein Name ist Soren Welridge. Ich werde nicht vergessen, wer ich bin.« Die Worte stachen in mir wie Eis. Ich legte das Heft zurück und spürte, wie sich etwas in meinem Kopf zu verschieben begann, als wäre ein unsichtbarer Faden, der mich bisher gehalten hatte, 1 Millimeter gelockert worden. »Wenn du hier zu lange bleibst, wird es schwieriger, den Turm zu verlassen«, warnte Lyra. »Er gibt dir die Illusion von Klarheit, aber sie zerbröckelt, sobald du draußen bist. Und wenn du zurückkehrst, bist du vielleicht schon jemand anderes.« Ich nickte, konnte aber den Blick nicht von den Regalen wenden. Jede Geschichte war eine Spur, ein Abdruck eines Menschen, der versucht hatte, sich zu erinnern und gescheitert war. »Wir sollten gehen«, sagte Draven schließlich. Seine Stimme war leise, aber sie schnitt durch meine Starre. Wir stiegen die Treppe wieder hinunter. Die Stimmen begleiteten uns, ein Chor aus unzähligen Versionen derselben Mahnung. Als wir den Fuß des Turmes erreichten, war mir, als halten sie in meinem Inneren nach, nicht mehr von außen, sondern aus mir selbst. Ich wusste, dass ich den Klang dieser Worte nicht mehr loswerden würde. Und ich wusste auch, dass das genau der Zweck war. Wir verließen den Platz des Radioturms in Richtung einer breiten, leeren Straße, die von Gebäuden gesäumt war, deren Fenster schwarz wie erstarrte Augenhöhlen in den Himmel starrten. Der Himmel selbst hatte sich verdunkelt, ohne dass die Sonne untergegangen war. Das Orange war zu einem dumpfen Rot geronnen, und in der Ferne zogen langsame, spiralige Wolkenbänder, wie das Zucken eines schlafenden Tieres. Ich ging voran, die Karte fest in der Jacke. Draven und Lyra folgten dicht hinter mir. Wir sprachen nicht. Das Schweigen war nicht nur zwischen uns, es lag auch in der Luft, als hätte die Welt den Atem angehalten. Dann, aus dieser Stille heraus, hörte ich es. Das gleichmäßige Knirschen vieler Schritte. Zuerst dachte ich, wir würden verfolgt. Ich blieb stehen und die beiden hinter mir hielten ebenfalls inne. Doch das Geräusch kam nicht von hinten. Es kam von vorne, aus der Dämmerung, die die Straße hinabrollte. Sie traten aus dem Halbdunkel, einer nach dem anderen. Eine Reihe von Gestalten, jede in ruhigem, gleichmäßigem Schritt. Es waren Dutzende. Und je näher sie kamen, desto deutlicher erkannte ich ihre Gesichter, oder besser gesagt, ich erkannte, dass ich sie kannte, ohne zu wissen, woher. An der Spitze ging Draven. Nicht der Draven, der neben mir stand, sondern ein anderer, jüngerer, vielleicht aufrechter. Seine blinden Augen schienen mich direkt anzusehen. »Hallo, Soren«, sagte er. Seine Stimme war die gleiche, und doch trug sie einen Unterton, als würde sie von mehreren Kehlen zugleich gesprochen. »Du bist hier?« Meine Kehle war trocken. »Ich bin angekommen«, antwortete er schlicht. Hinter ihm ging Lyra, ihre Bewegungen ruhiger, ihr Gesicht frei von der Anspannung, die ich kannte. Sie nickte mir zu, als hätte sie etwas bestätigt, das schon lange feststand. »Was ist das?«, fragte ich. »Die Prozession«, sagte die Lyra an meiner Seite leise. Die Reihe zog weiter, und ich sah Menschen, deren Namen ich nicht kannte, deren Gesichter mir dennoch so vertraut waren wie die meiner Kindheit. Manche waren in Kleidung, die an den Stil verschiedener Epochen erinnerte. Grobe Bunkeranzüge, wetterfeste Mäntel, einfache Stoffgewänder. Und ganz hinten erkannte ich die Mitglieder des Erkundungstrupps, von dem Draven mir erzählt hatte, jene, die angeblich vor 18 Jahren verschwunden waren. »Wohin gehen Sie?«, fragte ich. »Dorthin, wo alle Geschichten zusammenlaufen«, antwortete der andere Draven, »zum Zentrum der Oberfläche.« »Und was geschieht dort?« »Dort beginnt das, was nach dem Erinnern kommt.« Die Prozession bewegte sich nicht nur nach vorne. Ich bemerkte jetzt, dass einige der Gestalten gleichzeitig rückwärts gingen, in entgegengesetzter Richtung, ihre Körper fließend, als könnten sie zwei Wege gleichzeitig beschreiten. Es war unmöglich zu sagen, ob sie den Ort verließen oder ihn betraten. »Zeit funktioniert hier nicht so wie unten«, murmelte Draven an meiner Seite. »Die Oberfläche erzählt alle Geschichten gleichzeitig, vorwärts, rückwärts, in Variationen.« Ich wollte etwas erwidern, doch dann bemerkte ich etwas an meinen Händen. Sie hatten denselben schimmernden Rand wie Lyras Körper, dieses leichte Flimmern, als stünde ich nicht ganz im gleichen Takt wie der Rest der Welt. Es fühlte sich an, als wäre ich gleichzeitig hier und an einem anderen Ort, vielleicht an einem anderen Punkt meiner eigenen Geschichte. »Du fängst an, dich zu teilen«, sagte Lyra neben mir, ohne mich anzusehen. »Das passiert, wenn man zu lange auf der Oberfläche bleibt. Teile von dir beginnen, woanders weiterzugehen.« Ich sah wieder zur Prozession. Dort, einige Reihen hinter dem vorderen Draven, ging jemand, der genau mein Gesicht trug. Jünger, die Augen wacher, der Blick voller Fragen, die ich schon längst nicht mehr stellte. Er bemerkte mich, und für einen Moment war da ein Ausdruck von Erkenntnis, der fast schmerzte. »Wir alle sind die gleiche Geschichte«, sagte der andere Draven, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Nur in unzähligen Versionen.« »Nicht dieselbe Person«, korrigierte Lyra. »Aber dieselbe Geschichte. Die Geschichte vom letzten Menschen, der sich weigert, seinen Namen zu vergessen.« Der Boden unter unseren Füßen vibrierte leicht, im gleichen Rhythmus wie die Schritte der Prozession. Aus der Ferne kam ein schwaches Leuchten, das keine Sonne war, sondern ein beständiger, warmer Schein, der in der dichten Luft hing. »Komm mit«, sagte der andere Draven. »Oder geh allein weiter. Aber der Weg endet am selben Ort.« Ich trat einen Schritt nach vorne, spürte den Blick meines eigenen jüngeren Selbst, der mich stumm fragte, welche Wahl ich treffen würde. Hinter mir zog der Himmel eine Spirale enger, als wolle er alles, was unter ihm geschah, in eine einzige Bewegung zwingen. Und dann setzte ich den Fuß in die Reihe der Prozession. Nicht aus Überzeugung, nicht aus Vertrauen, sondern weil ich ahnte, dass dies der einzige Weg war, um herauszufinden, was das Zentrum der Oberfläche wirklich war und ob es mehr tat, als uns nur zu bewahren. Die Prozession bewegte sich in gleichmäßigem, lautlosem Takt. Niemand sprach, und doch war die Stille voller unausgesprochener Botschaften. Der Boden unter meinen Füßen fühlte sich nicht mehr wie Asphalt oder Erde an, sondern wie etwas Organisches, das auf jeden Schritt mit einem dumpfen Puls reagierte. Als würde ich über den Rücken einer gewaltigen, schlafenden Kreatur gehen. Vor uns wuchs das ferne Leuchten zu einer klaren Form. Es war kein einzelnes Gebäude, sondern eine gewaltige, zusammengewachsene Struktur aus Metall, Glas und Stein. Türme ragten in den seltsam verfärbten Himmel, verbunden durch Brücken und Kuppeln, deren Oberflächen das fahle Licht brachen. Ich erkannte Elemente, die mir vertraut waren. Ausschnitte von Luftschächten, Türen wie in Vault Sanctum Iritus, sogar Fassaden, die ich aus Dravens Erzählungen anderer Zufluchtsorte kannte. Alles war hier verschmolzen, als hätte die Oberfläche jede Zuflucht, die jemals existierte, zu einer einzigen, endlosen Heimstatt zusammengezogen.
»Das ist nicht der Ort, den wir verlassen haben«, sagte Draven neben mir. »Es ist der Ort, den wir immer hätten bauen wollen.« Je näher wir kamen, desto mehr spürte ich die Veränderung. In den Fenstern bewegten sich Menschen, nicht Schatten, nicht starre Silhouetten, sondern Körper, die gingen, trugen, sprachen, lachten. Kinder rannten durch offene Innenhöfe, in denen Pflanzen wuchsen, deren Grün tiefer und lebendiger war als jede Erinnerung. Der Geruch von feuchter Erde und Blättern wehte herüber. Eine Wärme, die nicht nur von Temperatur, sondern von etwas Lebendigem stammte. Ich blieb stehen. »Ist das echt?« »Alles hier ist echt«, antwortete Lyra. »Die leeren Städte, der tote Himmel, die falschen Erinnerungen. Und auch das hier. Die Oberfläche enthält jede Möglichkeit. Die Frage ist, welche wir leben wollen.« Wir erreichten ein gewaltiges Tor, dessen Flügel aus einem Material bestanden, das wie polierter Stein aussah, aber bei Berührung leicht nachgab. Über dem Eingang war kein Schriftzug, kein Symbol. Nur eine glatte Fläche, in der sich schwach unsere Gesichter spiegelten, und hinter uns die endlose Prozession. »Wer hier eintritt«, sagte der andere Draven, der an der Spitze der Prozession ging, »entscheidet, dass seine Geschichte nicht endet, nicht mit dem Erinnern, sondern mit dem Weiterschreiben.« »Und die anderen?«, fragte ich. »Sie bleiben draußen. Sie gehen weiter auf den leeren Straßen, in der Gewissheit, dass ihre Geschichte vollständig ist, auch wenn sie nur ein Kreis ist.« Ich sah mich um. Hinter uns erstreckte sich die Straße bis zum Horizont, und darauf bewegten sich noch mehr Gestalten. Hundertschaften, vielleicht Tausende. Manche waren schneller, andere hielten inne, als müssten sie etwas in sich abwägen. Ich griff in meine Jacke, zog die Karte heraus. Sie fühlte sich wärmer an als sonst, fast lebendig. Draven legte eine Hand auf meine Schulter. »Leg sie ab. Hier brauchst du keinen Wegweiser mehr.« Ich atmete tief durch und steckte die Karte in eine kleine Nische neben dem Tor. Sie verschwand darin wie in einer Wasserfläche, ohne Geräusch, ohne Widerstand. »Und was ist mit unserer Reise?«, fragte ich leise. »Mit allem, was wir gesehen haben?« Lyra antwortete, »Das wird Teil von etwas Größerem. Kein Turmzimmer mehr, in dem Geschichten enden, sondern ein Archiv, in dem sie fortgesetzt werden.« Ich sah Draven an, dann Lyra, dann die Prozession, die nun fast vollständig vor dem Tor versammelt war. Die Flügel begannen sich zu öffnen. Dahinter lag kein dunkler Gang, sondern eine Flut aus Licht. Warm, golden, durchzogen von Gerüchen, die ich aus meiner Kindheit kannte. Brot, das in einem Ofen bäckt, frisch geschnittenes Holz, Regen auf heißem Stein. Einen Moment lang fürchtete ich, dass dies eine letzte Illusion sein könnte. Ein letzter Trick der Oberfläche, um uns endgültig zu binden. Doch dann sah ich einen Jungen durch das Tor laufen, das Lachen im Gesicht, die Hände ausgestreckt, als wollte er den ganzen Raum umfassen. Niemand hielt ihn auf und niemand löste sich in Rauch auf. Draven ging zuerst. Seine Schritte waren fest und sein Gesicht war ruhiger, als ich es je gesehen hatte. Lyra folgte, den Blick nach vorne gerichtet. Ich blieb noch einen Herzschlag lang stehen, lauschte der Stille, die sich über die Straßen legte, dann sagte ich laut, damit es jeder hören konnte, die Welt, die Prozession, vielleicht sogar die Oberfläche selbst. Mein Name ist Soren Velric. Ich werde nicht vergessen, wer ich bin. Und dann trat ich durch das Tor. Das Licht umfing mich, nicht blendend, sondern wie eine sanfte Hand. Unter meinen Füßen spürte ich festen, warmen Boden, der nachgibt, wenn man ihn betritt. Stimmen mischten sich zu einem lebendigen Klangteppich, der nichts mit den Echos der verlassenen Städte gemeinsam hatte. Hier war Bewegung, hier war Zukunft. Als ich mich umdrehte, stand das Tor noch offen. Dahinter sah ich den Weg, den wir gekommen waren. Die leeren Straßen, den blutroten Himmel, die Spiralen der Wolken
und die Prozession, die noch immer weiterging, ihre Reihen ohne Ende. Manche würden eintreten, andere nicht. Ich wusste, dass dort draußen immer jemand Neues aus den Tiefen steigen würde, mit einer Karte in der Tasche und Fragen im Kopf. Und ich wusste auch, dass meine eigene Geschichte jetzt nicht mehr an einem Turmzimmer endete, sondern an einem Anfang. Draven trat neben mich. »Willkommen zu Hause«, sagte er. Hinter uns schloss sich das Tor lautlos. Vor uns lag eine Stadt, die noch gebaut wurde, von Händen, die wieder wussten, wofür sie arbeiteten. Und irgendwo in diesem neuen Gefüge würde meine Geschichte weitergehen. Nicht als letzte Erinnerung, sondern als erster Schritt.